Also unter anderem kommentieren, unter anderen Beiträgen kommentieren ist ein Win-Win-Geschäft. Du kriegst deine Reichweite, die Person kriegt eine höhere Reichweite, weil der Algorithmus dich höher rankt in dem Moment, in dem, ne, darauf reagiert wird. Engagement Rate ist ein riesiges Thema bei LinkedIn. Und im Zweifel kriegst du neue Geschäftskontakte. Ne? Die
Ja.
Person findet das auch nett, wenn du unter ihrem Kommentar was postest.
Das
Ja.
muss man ja auch sagen. LinkedIn
Klar.
ist ein super B2B. Und das ist ja für unsere
Absolut.
Branche essentiell.
Kennst du alle fünf Axiome?
Ich kenne nur das erste, man kann nicht
Okay, gut.
kommunizieren. Was sind die anderen vier?
Ich habe keine Ahnung.
Hi und herzlich willkommen
Ich glaube, da ist sowas drin wie Sprache ist oder Kommunikation ist gleichzeitig arbiträr und irgendwas.
Das
So
wollte ich
sind die
auch schon
anderen
immer so
Axiome.
sagen.
Ja. Sprache ist ja arbiträr, das bedeutet einfach nur menschgemacht.
Das werde ich mir trotzdem merken. Dieses Problem ist arbiträr, stelle ich fest.
Ja.
Mensch gemacht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast Sachverstand mit Herz. Heute läuft alles ein bisschen anders. Wir sind nämlich in einer Kommunikationsfolge, wie ihr festgestellt habt. Wir sind hier nicht im Debattierclub gelandet, sondern ihr seid richtig heute in unserem Podcast. Und da heute alles ein bisschen anders ist, wir sitzen hier zusammen mit einem wieder mal ganz wunderbaren Menschen und haben uns Gedanken darüber gemacht, worüber wir reden wollen. Und kleiner Spoiler, wir wissen es bis jetzt immer noch nicht.
Es wird großartig werden. Hi, ich bin die Anne Brackhoff. Wir sind aus den vorangegangenen Folgen. Neben mir ist jetzt Patrick Bayer und die liebe Annie Dietrich. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du am Rande der OnGeo Days dir Zeit für uns genommen hast. Und ja, du kannst dich ja jetzt einfach mal sehr gerne vorstellen. Und dann wird auch jedem klar sein, warum wir das Thema Kommunikation gewählt haben.
Gerne, ja. Andy, mein Name. Vielen Dank für die Einladung.
Ja.
Ich finde es auch gut, dass wir das während der OnGeo Days machen, weil ich bei den Vorträgen hier meistens gar nichts verstehe. Was daran liegt, dass ich kein Sachverständiger bin. Also einer der ganz wenigen Nicht-Sachverständigen, die mal bei euch im Podcast sind wahrscheinlich.
Wir sind ja sehr vielschichtig, aber egal, red weiter.
Okay.
Aber endlich mal einer, der offen zugibt, dass er das in diesen Vorträgen nicht versteht. Mir geht das tatsächlich
dass
auch
du das
so.
Sagst. Ich wollte das jetzt nämlich
nee,
nicht
ich
so
das
zum
auch, das
Besten
Problem,
geben.
Dass ich
also,
manchmal da denke und krass, wie doof bist du eigentlich?
Ich bin ja, und um das weiterzustrecken, ich bin Kommunikationsberater und eine meiner Eigenschaften qua Beruf muss es sein, dass ich ganz oft zustimmend nicke, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, ob das stimmt.
Kennst du diesen Witz mit Teddy Teclebran, wo der sagt, von wegen, wenn jemand mal überhaupt wüsste, dass ich gar keine Ahnung von all dem habe, und zack, 10 Jahre rum, geht immer noch. So habe ich mich am Anfang meines Karriere auch gefühlt.
Ja, das Imposter-Syndrom, ne? Aber
ja,
ja genau, ich bin Andy, Geschäftsführer der Strategiekollegen, das ist eine Kommunikationsberatung, die hat sich nur auf Immobilienunternehmen spezialisiert. Genau, so kann man das, glaube ich, im Kurzen sagen.
Sehr, sehr, sehr cool.
Und wenn man, also was muss man studieren oder sollte man studieren oder was hast du studiert,
ja,
um Kommunikationsberater zu werden?
Ich glaube, viel besser ist es zu fragen, was man nicht studieren sollte.
Ja.
Oh,
es gibt auch diese ganz klassischen Public Relations Studiengänge, Kommunikationsstudiengänge etc. Die würde ich nicht studieren. Und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem Politiker keine Politikwissenschaft studieren sollten. Wenn du diese Theorie studierst, dann weißt du sehr gut, wie das theoretisch funktioniert und kannst den Praktikern immer sagen, warum die das falsch machen. Dann bist du aber noch kein guter Praktiker. Und das Schöne an der Kommunikationsberatung ist, also du hilfst ja Unternehmen in der Pressearbeit, in der externen Kommunikation, in der B2C-Kommunikation, je nachdem, gibt es ja ganz verschiedene Bereiche. Das ist super geeignet für Quereinstieg. Ich zum Beispiel habe Germanistik studiert und Staatswissenschaften. Ich wollte irgendwann mal Journalist werden, habe das auch ausprobiert. Und ein Journalist hat auch mal zu mir gesagt, studiere auf keinen Fall Journalistik, studiere irgendwas über, das du schreiben möchtest und irgendwas mit Sprache. Deswegen Germanistik und Staatswissenschaften. Ich wollte immer so ein Politikjournalist werden, der rasende Reporter, ja, der im Landtag sitzt und kritische Fragen stellt. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann kam ich dann in die Disziplin der Immobilienkommunikation. Das ist schon ein paar Tage her. Bin in eine Agentur gewechselt als Trainee damals. Trainee ist so der klassische Einstieg in die Agenturszene. Und das war eine Agentur, die hat auch schon nur Immobilienkommunikation betrieben. Das war die Zeit, das war 2012, 2013. Also so meine ersten Disziplinen waren offene Immobilienfonds abmoderieren und das KGB einführen und so. Das war, also die heutige Zeit ist ungefähr ähnlich schön von den Kommunikationsthemen wie damals. Ja.
Und dann weiß ich, also die erste Station, die ich von dir kenne, ist ja deine Tätigkeit als Pressesprecher beim ZIA, beim Zentralen Immobilienausschuss.
Genau.
Das ist ja, muss man vielleicht so ein bisschen erklären, aber du kannst es wahrscheinlich besser, ein Zusammenschluss von Immobilienunternehmen.
Ja, also in der Selbstwahrnehmung sind die Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Das heißt, im Kern sind die Interessensvertretung der Immobilienwirtschaft. Die finanzieren sich natürlich durch Mitgliedsbeiträge und die kommen von den deutlich über 200 Immobilienunternehmen, das sind dann halt die größten, von großen Wohnungskonzernen aus Bochum hin zu irgendwelchen großen Maklerhäusern mit Sitz in Frankfurt, egal ob grün, rot, alle. Ne? Mhm. Die finanzieren den ZIA und der übernimmt die Interessensvertretung in Berlin, Brüssel und zunehmend auch in den Bundesländern. Mhm. Genau, da war ich dann erst Pressesprecher und dann Leiter Kommunikation und dann Leiter Kommunikation und Innovation, weil ich unter 30 war und damals ist dieses PropTech-Thema aufgekommen.
Ja. Oh, können wir das irgendwie noch mal mehr einbinden? Kann ich den innovativ finden?
Das würde aber gehen.
Das ist ja unter 30, dann passt das ja. Technische Affinität auch.
Kann man was anderes unter 30 gut, wenn man nicht technisch affin ist?
Ich möchte übrigens in dem Zusammenhang nochmal sagen, wer uns kennt, der weiß, unser Lieblingspodcast ist ja die Immobilienwirtschaft von Ron Hess. Mhm. Und da gibt es eine legendäre Folge zwischen Würgereiz und
irgendwas. Also Würgereiz war auf jeden Fall ein großes Thema.
Das war die Tequila-Folge.
Die Tequila-Folge. Und weil ich nicht wollte, dass das hier so ausartet, habe ich hier auf den Tisch gestellt einen Apfel, eine Nektarine und ein bisschen Weintrauben. Eine Weintraube, habe ich gerade gesehen, ist auch schon auf dem Weg zur Rosine.
Und also, eine Flasche staatlich.
Dann ist sie ja so gut wie Wein.
Richtig.
Ja, ja, das passt ja.
Also hier soll es heute ein bisschen gesitteter zugehen. Wir haben ja auch
gerne,
junge Zuhörerinnen und Hörer.
Ist das bei eurem Thema so?
Naja, also man muss sagen, das Sachverständigenwesen ist ja schon so ein bisschen, als Anne angefangen hat, hat sie immer gesagt, sie hat immer dieses Bild gehabt von diesem nach Mottenkugeln riechenden alten Mann im karierten Anzug mit diesem Leder-Tweed und den Armschonern und das wird weniger. Aber wir leiden, also ehrlicherweise, wir leiden in der Immobilienbewirtschaft immer noch darunter, in der Immobilienbewertung immer noch darunter. Und zwar, weil das leider diejenigen sind, die A, die meiste Ahnung haben, aber B, am wenigsten Bock haben, eine junge Generation an ihrem Wissensschatz teilzuhaben.
Klar.
Und das ist etwas, an dem wir arbeiten, ja, ganz hart, dass sich das ändert.
Und was mir vornehmlich aufgefallen ist, ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema, heute drüber zu sprechen, das sind ganz häufig Underdogs, ne? Also das sind die kriegst du nicht mit, die sind so unterm Radar. Die schweben von Gerichtstermin zu Gerichtstermin, okay, oder weiß ich nicht, haben andere besonders wichtige Aufgaben, zum Beispiel im Prüfungsausschuss mit mir sitzt ein ebenfalls tätiger Sachverständiger für Immobilienbewertung, den kenne ich namentlich, also den findest du nirgendwo großartig.
Ne? Der ist kein Selbstdarsteller sozusagen.
Überhaupt gar nicht. Ja. Und da sind wir ja eigentlich bei dem Thema Kommunikation, weil ich glaube, was wir halt relativ machen, ich will es nicht gut oder schlecht sagen, ist halt dieses Thema, wir sind laut. Ne? Also wir machen unsere Arbeit ein bisschen, weiß ich nicht, sichtbarer. Was ist denn so dein Eindruck? Vielleicht aus unserer Szene, fehlt das? Ist das nicht so angebracht? Will man das vielleicht gar nicht sehen?
Andy hat ja in seinem LinkedIn-Profil das drinstehen von sich, was wir immer behaupten, Showpony.
Stimmt. Ja. Ich wollte schon immer Showpony sein.
Ja, das wurde mir mal gesagt und ich fand den Begriff so niedlich, mega, dass ich den übernommen habe. Vorher stand da Spielmacher, auch okay.
Showpony ist
brauchte schön. Eine Alliteration. Showpony, Strategiekollegen, das passt irgendwie.
Ah, ja. Siehst du, sowas achte ich gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Was sagst du? Also die neue Generation ist...
Ja, also ich glaube, wenn du dir... Ich habe ja das große Privileg, in einer Jury zu sitzen, die 30 unter 30 der Immobilienwirtschaft wählt.
Oh.
Das nennt sich MAT, also Most Aspiring Talents. Der MAT Award wird jedes Jahr vergeben, dann an die 30 unter 30. Und die kommen aus ganz vielen Bereichen. Mhm. Ja, und ich behaupte heute immer, eigentlich bin ich ja noch in dem Alter, in dem ich das fast hätte kriegen können. Und wenn ich zur Preisverleihung gehe, dann sollen die mich schon fragen, ob ich Award kriege oder ne, nur Besucher bin. Ja. Aber leider ist es nicht mehr so. Ist mir dieses Jahr ganz schlimm aufgefallen. Die haben dann direkt gesagt, ach hier, Jury.
Würde ich sofort aufhören. Würde ich aussteigen.
Ja,
die Zeit ist vorbei.
Ja, stimmt. Aber es fällt schon auf, dass natürlich die Kommunikation um einiges, also erstens digitaler, das ist ja kein Geheimnis, das musst du niemandem erzählen. Ja? Das Thema Smartphone öffnet dir heute alle Türen. Und es ist barrierefreier geworden. Ja. Überleg mal, vor 10 Jahren, wie schwer es war, den Leiter der Immobilienbewertung einer großen Bank zu kriegen. Es war wahnsinnig schwer. Ja? Entweder bist du per Kaltakquise am Telefon oder per E-Mail losgegangen oder du hast probiert, den bei irgendeiner Veranstaltung anzusprechen. Mhm. Heute schreibst du ihn bei LinkedIn an.
Mhm.
Ja? Und die meisten Leute pflegen ihr LinkedIn-Profil selbst. Also ich würde mal sagen, 99,99% in unserer Branche pflegen das selbst.
Ja.
Und die Kommunikation ist super barrierefrei geworden. Mhm. Also, oder barrierefrei ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich sag mal so...
Direkter, oder?
Ja, direkter, aber auch so schwellenärmer.
Mhm. Ja. Und also ich habe schon in vielen Podcasts vorher gesagt, mir ist Kommunikation persönlich auch sehr wichtig und Kommunikation verändert sich.
Immer,
ja. Genau. Und was mir... Also natürlich wahrscheinlich nicht als einzigem aufgefallen ist, dass insgesamt die Kommunikation sehr viel robuster geworden ist, insgesamt sehr viel lauter geworden ist, sehr viel polarisierender geworden ist. Und ich glaube, dass da wirklich, das ist jetzt meine These, die ich jetzt einfach ausstelle, diejenigen, die wirklich einen guten Job machen, aber nicht dieses, ich sag mal, dieses Quäntchen Narzissmus haben, sich selber so geil zu finden, dass sie... auch nach außen hin das nach, wirklich nach außen tragen können, dass die es wirklich immer schwerer haben, oder?
Naja, was heißt schwer? Ja, also nicht jeder muss ja auch so extrovertiert nach außen treten, wie wir drei hier zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist ja, also muss ja niemand. Ich mache das zum Beispiel bei uns auch nur, was heißt nur? Erstens, weil mir das Spaß macht, das gehört ja auch dazu, aber auch, weil ich so ein bisschen der Außenminister des Unternehmens bin, ja, in meinen Aufgabenbereich fällt halt auch das Thema Vertrieb. Wenn ich aber zum Beispiel zu laut kommuniziere, könnten meine Kunden logischerweise sagen, warum machst du das so für dich, aber nicht für mich? Mhm. Also in dem Spannungsfeld bin ich. Wenn wir uns jetzt mal die typischen Besucherinnen und Besucher der Ongeo Days anschauen, dann ist nicht jeder oder jede von denen davon abhängig, wie stark sie oder er wahrgenommen wird. Das heißt, das Thema Reichweite in der Kommunikation ist für die wenigsten Leute hier irgendeine Kenngröße, die relevant ist. Mhm. Es gibt aber diverse Personengruppen, Personenkreise, gerade die im Vertrieb, auch die in der Unternehmenslenkung, die in der Strategie, die im Marketing etc., die Reichweite super wichtig finden.
Mhm.
Und da ist die Kommunikation heute tatsächlich anders. Zum einen natürlich die Kommunikationskanäle, aber zum anderen auch, wie kommuniziert wird. Und das, was du gesagt hast, vielleicht auch dieses Verkürzende, dieses Kontroversere, dieses Pointiertere ist heute auf jeden Fall anders als früher, liegt aber auch einfach an den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Ja, ich meine, die Zeit, in der wir kommunizieren, ist wahnsinnig politisch. Das Thema Haltungskommunikation gehört für viele Menschen dazu. Die Zeit, in der wir uns bewegen, ist wahnsinnig schnell. Das heißt, du hast gar nicht diese 3000 Zeichen, um wahrgenommen zu werden.
Stimmt.
Was du heute mitbekommst, das Thema Pressearbeit ist um einiges anspruchsvoller geworden. Viele Leute nutzen halt einfach LinkedIn, weil sie da nicht den Multiplikator haben, den sie überzeugen müssen. Mhm. Oder man spricht da von Gatekeeper. Der Journalist ist ja der Gatekeeper, der die Informationen weitergibt.
Ja.
Das heißt, ganz kafkaesk musst du an dem vorbei. Vor dem Gesetz, kennt ihr von Kafka. Du musst also an dem vorbeikommen, damit die Information weitergetragen wird. Die Glaubwürdigkeit, wenn du im Handelsblatt stehst, ist natürlich um einiges höher oder in der Immobilienzeitung, als wenn du selbst bei LinkedIn schreibst.
Ja.
Aber viele Leute umgehen das heute. Was ja nachvollziehbar ist. Ja. Du musst dir nicht die Mühe machen.
Ja, was aber auch dazu führt, also aktuell hatten wir ja kürzlich diesen Trend Ragebaiting zum Beispiel, was dazu führt, dass du einfach auch maximal viel Bullshit an Informationen siehst und es schwieriger wird, diese Informationen zu filtern.
Es ist so ein bisschen so ein Phishing for Audience, könnte man das sagen. Ja? Also alle Leute, die im Teich sind, probieren den Angler auf sich hinzuweisen. Was vielleicht jetzt keine schöne Metapher ist, weil Fische eher nicht daran interessiert sind, vom Angler wahrgenommen zu werden.
Stimmt.
Aber im Kern trifft es das, glaube ich, ganz gut. Also wir stehen alle in einem großen Käfig, so im Tierheim. Und da kommt jemand vorbei und möchte ein Tier adoptieren. Und wir alle schreien nach Aufmerksamkeit. Vielleicht ist das eine schönere Metapher. Und es ist ja genau das. Und das, was du gesagt hast, Ragebait, es gibt diverse andere Trends auch. Ja, Es gibt einen Streisand-Effekt, so nennt man das in der Kommunikation. Barbara Streisand wurde ursprünglich wahrgenommen mit sehr schlechten Nachrichten. Ihr kennt dieses Fresse in die Presse. Ja, Hauptsache, du wirst wahrgenommen, auch Bad News are Good News, sowas. Das wird heute massiv genutzt. Und viele Leute wollen auch polarisieren. Die gehen auch ganz offen nach draußen. Die kriegen das auch vorgelebt. Es gibt auch bei LinkedIn inzwischen diverse, wir kennen das von Instagram, diverse satirische Profile, die das so ein bisschen auf die Schippe nehmen.
Das stimmt.
Und auch ganz bewusst polarisieren wollen. Ja. Ja, die, weiß ich nicht, so diese typischen FDP-libertär wirkenden reichen Profile, ja, die dann von ihrer Golduhr sprechen und darüber reden, wie geil es ist, 80 Stunden die Woche zu arbeiten.
Oder warum der Privatjet doch so viel praktischer ist, als wenn ich mit der Bahn unterwegs bin.
Genau. Und das ist ja eigentlich das, was du sagst, der typische Ragebait. Und darauf springen die Leute an. Und ihr müsst auch mal an eurem eigenen Verhalten feststellen, man bleibt da schon hängen. Man ist da auch irgendwie stärker daran interessiert, zu kommentieren und mal so Kontra zu geben. Das ist das, was die wollen. Ja, logisch, jeder Kommentar bringt mehr Reichweite. Mhm. Das bringt auch eure Reichweite dann im Übrigen.
Und wenn es ein Kommentar ist, von wegen, hör auf mit so einem Scheiß, lass das
genau.
sein.
Sei, nicht so ein, sei nicht so ein Idiot.
Ja, genau. Ja, genau. Und dann gibt es dadurch Reichweite. Und das ist ja so skurril, dass Kommunikation eigentlich durch Ablehnung erfolgreicher wird.
Das siehst du aber in allen Bereichen, auch wenn du dir anschaust, wie Medien heute funktionieren, die sind natürlich sehr KPI-getrieben. Die müssen Klickzahlen vorlegen, weil das natürlich dann wieder Werbepartner bringt. Wir haben das große Privileg in unserer Branche, dass sich Immobilienthemen, gerade Wohnungsthemen, recht gut verkaufen.
Ja.
Weil das viele Menschen betrifft. Logisch. Ne? Wir sind keine Textilhersteller. Es betrifft auch viele Menschen, aber das ist, da gehen die nicht so in die Tiefe. Bei Wohnungsmärkten merkst du gerade so, bei Mietniveaus sind ja alle irgendwie Experten. Mhm. Es liegt auch daran, dass diese Artikel wahnsinnig oft geklickt werden. Deswegen sind Journalistinnen und Journalisten, gerade auch von Tages- und Wirtschaftsmedien, immer auf der Suche nach Immobilienthemen. Wenn die halbwegs cool sind, ja, die sollten halt nicht werblich sein. Und da sind aber insbesondere schlechte Themen einfach gut geeignet. Mieten explodieren, Fehlverhalten vom Wohnungsunternehmen, das junge Paar mit drei Kindern, das gerade keine bezahlbare Wohnung findet. Mhm. Solche Themen sind das. Liegt ja auch daran, dass wir einfach gerne negative Nachrichten lesen. Ja, weil wir dann auch intuitiv schon anfangen, darüber nachzudenken, dann auch drunter kommentieren, oh mein Gott, das tut mir so leid oder was für ein furchtbarer Mensch, sowas halt.
Ja,
ne? Viel stärker, als wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema ein Wohnungsunternehmen kümmert sich gemeinsam mit einer Initiative um die Unterbringung von wohnungslosen Menschen. Ja, schön. Schreibt ja keiner drunter. Super.
Mhm. Aber du
sagen
hast recht.
Alle. Ja. Ist halt so.
Darauf habe ich tatsächlich so aktiv noch. Ich meine, ich kenne das Ganze so ganz platt aus der True Crime Szene, dass man sagt, dass natürlich sowas auch noch ein ganz anderes Interesse weckt als jetzt gute Nachrichten. Ne? Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu unserer Hörerschaft auch. Ihr arbeitet ja, wir hatten das Thema gerade schon mal, so gut wie gar nicht für Einzelkämpfer. Ne?
Also eure, genau. Ja. Also das Einzige, was wir machen mal für Einzelpersonen, ist dann halt tatsächlich die CEO-Positionierung. Also da, oder was heißt denn, die CXO-Positionierung.
Und wenn man jetzt mal, ich sag mal, euer Know-how aus der Kommunikation und aus der Positionierung von Marken, ne, also runterbrechen würde auf, ja, vielleicht nicht Einzelkämpfer, sagen wir mal, vielleicht sogar noch kleiner als KMUs. Ja, was wären so ein paar Tipps, die du jemandem in die Hand geben würdest, wenn der sie positionieren möchte? Weil man muss ja immer davon ausgehen, das möchte auch jemand, wenn es Teil der Erfolgsstrategie ist. Was sind so Tipps, wo man sagen könnte, an die könnte man sich halten?
Aber ich würde vielleicht doch schon auf den Einzelkämpfer runterbrechen, weil wenn du anfängst, ja, also denk an deine Momente, du hast das schon mal geschildert, du sitzt dann da, klebst deinen Laptop hoch, hast dir gerade, weiß nicht, LoRa-Lizenz gekauft und dann sitzt du da und denkst so, jetzt bin ich Sachverständiger.
Wo fängst du an?
Ich kurbel mein Schaufenster hoch, setz mich... So hat mein Mann das immer gedacht, so nach dem Motto, ich muss ja nur meinen Rolodex anschmeißen, mich in die gelben Seiten reindrucken und dann geht's los.
Ja, genau. Ja, es ist ja auch so einfach.
Ja, natürlich.
Vielleicht noch eine Steuernummer beantragen irgendwo.
Ja, das war vielleicht sogar noch vor der LoRa-Lizenz. Ja.
So, und dann sitze ich da und denke mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Alle anderen um mich herum sind laut, alle anderen um mich herum machen irgendwelche krassen Dinge.
Na, oder sind etabliert, das muss man ja auch mal sagen. Es muss ja, wir leben ja, also wir kommen ja aus einer Branche, die ist nicht laut. Das sind viel Underdogs. Ja. Selbst die großen Bewertungsgesellschaften, wo bekommen wir die denn in unserem Alltag? Meinen wir gar nicht.
Und wie fange ich denn dann an?
Ja, das müsste ich mir tatsächlich mal vom Fall zu Fall anschauen. Aber nehmen wir mal den Fall, den du hattest, Anne. Mhm. Ich glaube, das, was du gemacht hast, du hast ja erstmal LinkedIn erschlossen, so wie ich das von außen verstehe.
Auch anraten von
Herrn Bayer.
Ich, für mich ist das total crazy, weil ich bin seit 23 Jahren selbstständig. Da war das damals noch anders. Da gab es noch keine sozialen Medien.
Ja, absolut. Du musstest halt wirklich zu Branchenveranstaltungen gehen und einfach Leute kennenlernen.
Ja,
du musst
genau.
Es ist ja eh in jedem Bereich wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und ganz viele setzen dabei einfach auf regelmäßige Netzwerkbesuche, Eventbesuche, auch vollkommen richtig. Aber nicht jeder Mensch ist dafür geeignet, bei solchen Netzwerkveranstaltungen sich ein Netzwerk aufzubauen, weil du aus deiner Komfortzone rausgehen musst. Bei LinkedIn, wir haben es ja vorhin gesagt, niedrigschwellig ist übrigens der passende Begriff. Der ist mir vorhin nur nicht eingefallen, weil ich ab und zu eine Wortfindungsstörung habe. Bei LinkedIn ist es halt deutlich einfacher, sich in solche Diskussionen einzumischen. Ja? Da mal so einen Kommentar drunter zu lassen, der einerseits ein bisschen affektiert ist, aber andererseits ruhig auch ein bisschen pointiert, kontrovers, sowas, damit man eine Diskussion auslöst, aber gleichzeitig auch sein Fachwissen unter Beweis stellt. Das funktioniert bei LinkedIn super gut. Die wenigsten Leute leider sind bei LinkedIn mutig genug, eigene Inhalte zu posten. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass man vielleicht so aktuelle Diskussionen aufgreift in seinen Kommentaren oder in seinen Postings. Und dennoch gibt es irgendwie Statistiken darüber, dass 99% der LinkedIn-Nutzer ausschließlich konsumieren und gar nicht posten.
Das hätte ich mal.
Oder 95 oder so, müsste ich nochmal nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Zahl.
Das erinnert mich jetzt an eine Unterhaltung, die du hattest mit, mir fällt der Name gerade nicht ein, wir hatten ja mal einen YouTube-Spezialisten uns dazu gezogen, wo es mit dem Aufbau
Dennis.
Von Dennis. Und da hatte Dennis so schön Patrick den Tipp gegeben, regelmäßig Content zu produzieren. Und dann war deine Antwort, na, ich will den Leuten ja nicht auf die Nerven gehen irgendwann. Was sind so deine Reaktion in diese Richtung? Kann man damit den Leuten auf den?
Ja, absolut.
Okay.
Also aber viel dahinter ist logischer Menschenverstand. Also ich glaube, wir alle haben ein ganz gutes Gespür dafür, wann wir anfangen, Leuten auf den Sack zu gehen. Mhm. Und das passiert meistens dann, wenn du merkst, dass die Leute gar nicht darauf reagieren, was du machst.
Mhm.
Dann würde ich tatsächlich mal überlegen, ob ich vielleicht an meinen Inhalten etwas ändern sollte oder auch in meiner Art und Weise, diese Inhalte zu transportieren. Es gibt ja einfach auch Leute, die sind so selbstgefällig in ihrer eigenen Meinung, dass sie gar keine andere dulden und auch gar keine Diskussion wollen, sondern eigentlich nur belehren. In eurem Podcast wird euch das doch ganz oft passieren. Zumindest ist auch, also wir machen auch einen eigenen Podcast, da gibt es auch die Kernkritik, die wir kriegen, ist entweder tatsächlich fachlicher Natur, der wir uns stellen müssen, oder von Leuten, die sagen, hättest du mal mich eingeladen.
Okay.
Und diese Selbstgefälligkeit, es sind erschreckend oft Männer, dieses Selbstbewusstsein, fast schon ungesunde Selbstbewusstsein zu sagen, lad doch mich ein, in einem Podcast, in dem nie die Sprechenden wechseln, ist schon ein bisschen hart. Und dieses ungesunde Selbstbewusstsein auch bei LinkedIn an den Tag zu legen. Du siehst es auch bei den ganz großen Accounts, Friedrich Merz. Da schreiben dann irgendwelche Leute drunter, was für ein Scheiß, du musst mal das und das machen. Ich kann mir gut vorstellen, also Friedrich Merz ist ein streitbarer Mensch, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der schon relativ genau überlegt, was er denn so macht und dass das seiner Vorstellung von Berufspolitik entspricht. Wenn dann ein Vertriebsmitarbeiter eines KMUs drunter schreibt, mach doch lieber das, denke ich mir, wo nimmst du denn dein Selbstbewusstsein her?
Ja,
und das meine ich mit Penetranz. Aber auch das wieder logischer Menschenverstand. Ja? Einfach miteinander umgehen, wie als ob man sich gegenüberstehen würde. Ich habe mal von einem Kommunikationsberater so einen ganz smarten Tipp gehört, auch was das Thema gewaltfreie Kommunikation angeht etc. Sag einfach nur das zu Leuten, was du ihnen auch im Gefängnis sagen würdest. Und dann ist es schon okay. Also wenn du es im Gefängnis sagen würdest, genau so, ist es okay.
Und in der Gefahr, dass dann körperliche Gewalt runter.
Ja, wenn die Gefahr halt dann da ist, dann hast du es falsch gesagt.
So. Okay,
aber das ja, also wobei man differenzieren muss, gewaltfreie Kommunikation nach
Marshall
Rosenberg ist ja gewaltfrei in der Kommunikation. Wobei ich auch immer sage, wir haben das ja alle mitbekommen von zu Hause. Ich unterrichte ja ein Seminar zum Thema Mediation und da gibt es immer einen Spruch, den ich bringe. Da sage ich immer, stellt euch folgende Situation vor, eure Partnerin, euer Partner kommt aus dem Schlafzimmer mit einer Hose und sagt, guck mal Schatz, sehe in dieser Hose nicht fürchterlich aus. Da wird keiner antworten, ja Schatz, aber das liegt nicht an der Hose. Ne? Und das ist etwas...
Das wäre auch ganz schön daneben.
Das wäre ein bisschen wild, ja.
Ja, aber genau. Das heißt, wir filtern für uns ja schon selber. Und du hast recht, gerade in der Kommunikation auf den sozialen Medien fallen ja sehr schnell sämtliche Grenzen. Und Ich finde aber, und ich habe da gerade drüber nachgedacht, als du das erzählt hast, ich finde das mega geil und eigentlich ein Skill, den ich nochmal hervorheben will, wenn man sich hinsetzt und sich wirklich Mühe gibt und sachlich und fachlich auf Posts antwortet, dann wird man wahrgenommen.
Absolut.
Und dann gibt es auch Likes und dann gibt es vielleicht auch Vernetzungen und so ergeben sich Dinge.
Absolut.
Und zwar durch Qualität. Das heißt, ich muss halt nicht dieses Ragebait machen, ja, sondern ich kann mich durch Qualität positionieren.
Absolut. Und ganz oft ist es ja so, also unsere Akquise zum Beispiel auch als Agentur funktioniert ausschließlich über Mundpropaganda, was in der Immobilienwirtschaft an einem gewissen Punkt auch relativ normal ist,
ja,
weil es dann einfach nicht so einen breiten Markt gibt für dich. Und das andere ist LinkedIn. Das heißt, die ersten Jahre wurden wir ausschließlich über LinkedIn wahrgenommen und natürlich auch irgendwie aufgrund meiner Zieher-Vergangenheit, klar, aber ein Großteil kam über LinkedIn. Und das für eine Kommunikationsagentur irgendwie nachvollziehbar, das ist unsere Spielwiese, da sind wir zu Hause, aber das zeigt trotzdem so ein bisschen die Macht von LinkedIn. Und vielleicht, was man zu LinkedIn auch noch sagen sollte, du siehst heute auch bei Kommentaren, die du unter anderen Postings hinterlässt, siehst du ja die Impressions. Das heißt, wenn du einen Kommentar irgendwo drunter setzt und der wird 500 Mal angezeigt, da hast du dir 2 Minuten Zeit genommen für den Kommentar, der ist ganz gut platziert worden, aber in 2 Minuten 500 Impressions. Wo kriegst du das heute noch hin?
Ja.
Also wir haben zum Beispiel auch die Beobachtung gemacht, also unsere vor allem größte Marketingkampagne ist ja der Podcast, das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und wir haben laut zweifelhafter Statistiken, die es ja in diesem Podcast-Branche leider nur gibt, ungefähr 1000 Abonnentinnen und Abonnenten.
Okay.
So, wenn man das Ganze jetzt mal hochspielt, dass wir irgendwann 4.000 bis 5.000 Sachverständige in Deutschland haben, ist das ja schon eine beachtliche Reichweite. Es sind aber nominell nur 1000. Ja, und nicht 20, 30, 100.000 oder Millionen, die es dann, weiß ich nicht, auf Instagram oder sonst was gibt. Und das ist eine Zielgruppe, die aber total intensiv mit uns kommuniziert.
Absolut.
Also wir haben eine total wirklich interaktive Beziehung zu unseren Hörerinnen und Hörern. Und das ist was, das habe ich so nie erwartet. Weil das ist ja, Immobilienbewertung ist ja die Nische in der Nische. Existenzgründer, ja, und dann hast du eine Zahl, die ja total limitiert ist, aber diese kleine Gruppe interagiert so intensiv, dass es für uns wirklich ein absoluter Gamechanger war, muss ich also man benutzt das so inflationär, aber ich finde, das ist ein Kommunikationsmodell und ein Marketinginstrument, das hätte ich mir nie so gedacht.
Der Podcast.
Ja,
ganz viele überschätzen das Thema Podcast im Sinne von Reichweiten. Denn wie du es schon sagst, ja, ein Podcast, gerade ein B2B-Podcast, der sehr spezialisiert ist, ist nie darauf oder sollte nie darauf ausgelegt werden, möglichst hohe Reichweiten zu erzielen. Mhm. Du musst halt in die richtige Reichweite reinkommen. Und das ist das Thema Zielgruppe, was du schon sagst. Ja. Es gibt natürlich Podcasts, die von Reichweite leben, die monetarisiert werden müssen, aber das sind immer B2C-Podcasts. Und dass du mit einem kleinen Thema irgendwann mal auch nur 1000 Hörer pro Folge haben wirst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Also selbst wenn du dir die ganz großen B2B-Podcasts der Immobilienwirtschaft anhörst oder anschaust, ich habe die alle mal gefragt, was die so an Reichweiten generieren, die liegen alle im unteren vierstelligen Bereich, wenn überhaupt. Pro Folge dann aber, Downloads und Streams. Ja.
Ich finde, dass es auch nicht, also da sind wir wieder, wir versuchen ja wirklich Mehrwert zu bieten. Wir versuchen ja wirklich auch den Leuten etwas an die Hand zu geben, was sie dann umsetzen können. Und das merken wir auch, dass das auch ankommt. Und man muss aber auch sagen, wir haben jetzt im Monat so ungefähr 2000 Streams. Das ist das Ergebnis von einem Jahr wöchentlicher Veröffentlichung.
Absolut. Ja, klar.
Und das war, ich sag mal, bis vor einem halben Jahr war das ein Viertel davon.
Mhm. Ja? Also Podcasts sind auch nicht leicht. Und die meisten Podcasts, das erlebt ihr ja auch, scheitern an so kleinen Handwerkssachen. Das Thema Frequenz. Wie schwer ist es bitte, die Frequenz hochzuhalten?
Ja.
Das kann einem ja vorher keiner sagen. Ja? Du siehst dann, okay, jetzt eine halbe Stunde kann ich mir immer mal abzwacken, ja, und dann machst du schnell die Folge. es ist ja auch gar nicht so super viel Vorbereitungszeit, aber erstmal sich darauf einzulassen, dann kommt erstmal noch das Thema Kommunikation danach, wie schaffe ich es in die Welt, das Thema Community Management, wie rede ich mit den Leuten, die mir zuhören, wie kann ich die irgendwie interaktiv einbringen, ihr wollt Gesprächspartner haben und so, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt diverse Kanäle, die deutlich leichter zu bespielen sind, aber wenige Kanäle, die so angenehm und eigentlich auch geil sind, ja, dann ja. zu sagen, hier ist übrigens unser Podcast. Das ist schon ganz gut, ne? Und man kommt sich direkt vor wie Medienschaffender.
Wobei tatsächlich, interessanterweise, ich glaube, das macht halt dieser Teilbereich der Branche, ne? Also ich glaube, in, weiß ich nicht, sexieren Branchen, wenn man das so sagen darf.
Das kann noch sexier sein.
Ja, es ist, also mir hat
die so Frage stelle ich mir jetzt auch an, ne?
Also das hier meinst du jetzt?
Also, was ist sexier als Immobilienbewertung?
Na, weiß ich nicht. Es gibt doch
so, ganz andere.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, dass man mit sowas natürlich eine ganz andere Schlagweite kriegt als in anderen Branchen, weil es einfach sonst niemand macht. Wir haben, so ehrlich müssen wir sein, nicht allzu viel in Anführungszeichen Konkurrenz, auch wenn ich diese Konkurrenz eh jetzt in dem Podcast schwer sehen würde, weil die ergänzen sich oft sehr gut. Aber es gibt nicht sehr viele Immobilienbewertungspodcasts, sodass wir damit schon eine sehr, sehr gute Reichweite
generieren können. Ich kenne auch keinen anderen, glaube ich.
Für die Immobilienbewertung nicht. Eine Immoblick mit Robert Krieg und Peter Ache, das geht ja in die Richtung schon, ist aber eher, kommt ja aus dem Geodäsie-Bereich.
Das stimmt, ja.
Ne? Also ihr mit euren Hausmeistern, ja, mit
Andrea Schulten. Ja, das ist ja kein Bewertungspodcast. Also das Thema Bewertung kommt da ja nur mal sporadisch
mit. Ja, das sind die Ergebnisse quasi, die da eine Rolle spielen.
Klar, das sind da zwei Analysten.
Ja,
das ein bisschen mehr Analystik, Analyse würde uns in der Immobilienbewertung auch gut tun, ne?
Das ja, ist ja gut.
So, und ansonsten gibt es dann noch Ron. Ne?
Ja, natürlich, aber es ist auch kein Schwerpunkt.
Nein, ist auch keine Immobilien. Also das stimmt, in der Immobilienbewertung sind wir wirklich.
Ich sag mal, in der Immobilienbewertung seid ihr relativ allein, hätte ich jetzt gesagt. Gut, Peter Ache, den muss ich mir mal anhören tatsächlich.
Der ist super.
Mhm. Ja.
Also, ja. Aber das war damals.
Gutachterausschüsse, ne? Das ist der Peter Ache.
Ja, ja, genau.
Aber in der Immobilienwirtschaft gibt es seit Jahren einen wachsenden Trend. Du hast ganz viele Immobilien-Interview-Podcasts, die alle gegenseitig auch, du siehst dann immer die ganzen Leute, die in allen Podcasts mal zu Gast sind.
Ja, das stimmt. Oder die mit Immobilien reich werden Podcasts. Also gefühlt diese aus.
Diese Privatanleger-Podcasts, die florieren aber schon.
Ja, das ist ja auch.
Aber das war, ich finde, das ist immer der Anfang vom Ende, 2006, da warst du noch ein bisschen jünger.
Haben wir alle noch ein bisschen jünger.
Ja, stimmt. 2005, 2006, da war es so, da gab es Anlegertipps in der Bildzeitung. Und das war der Punkt, an dem ich wusste, jetzt geht's bergab. Weil ich bin gelernter Bankkaufmann und ich weiß, wenn jetzt, das soll wirklich nicht despektierlich klingen, aber wenn jetzt die Hausfrau oder der Hausmann das letzte Geld, was sie haben, plötzlich in Aktien investieren, weil die Bild-Zeitung geschrieben hat, Philipp Holzmann wird abgehen wie sonst was.
Ja.
Und dieses Geld fängt dann an zu wackeln. Dann sind es die Ersten, die das Geld wieder abziehen.
Erinner dich doch an diese New Economy Blase.
Ja.
Als plötzlich alle angefangen haben, in New Economy zu investieren. Mhm. Irgendwelche Fonds, die durch die Decke gegangen sind. Mhm. Und auch da Bild-Zeitungsgetrieben. Auch wenn die Bild-Zeitung schreibt, es gab mal so ein Artikel auch riesengroß aufgemacht. Goldrausch, werden wir jetzt alle reich? Fragezeichen. Oh. Das führt dazu, dass die Leute dann sagen, hast du schon in Gold investiert? Musst du unbedingt machen. Mhm. Siehst du jetzt gerade auch bei Bitcoin zum Beispiel.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es nicht die Bild, also die wird weitermachen, aber jetzt ist es Instagram. Ja, also jetzt ist ja jeder selbstgeborener
Influencer, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Ich glaube, wir kennen den aus der Immobilienwirtschaft, der relativ bekannt, dann mal temporär unbekannt, dann wieder bekannt geworden ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt zum Thema Kommunikation, wie gefährlich das dann doch auch sein kann, weil, das muss man auch sagen, Reichweite ja auch angreifbar macht.
Absolut.
Ja, also wir haben das jetzt das erste Mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Wochenende einen Post von uns gab, dem KI-Post, wo mal nicht so gutes Feedback kam, tatsächlich. Nee, ist ja gar nicht schlimm. War auch recht ungerecht. Die Story kann ich dir gleich dazu erzählen. Aber das muss man dann halt, vielleicht wieder bei der narzisstischen Tendenz, auch können dann. Ne? Also
aber ich finde, das ist doch in Ordnung. Also das ist ja das Grundprinzip von Social Media. Ja. Eigentlich, dass These und Antithese aufeinandertreffen.
Recht, so. Aggressiv.
Hm. Ja, und das ist wieder was, das hat was mit Anstand zu tun.
Das stimmt, ja.
Klar. Alles, was ihr sagt, richtig. Kann ich gar nicht sagen. Ja, ich sag mal, das Thema Reichweite schafft Angriffsfläche, das schafft genauso gut Verantwortung. Ja, du musst dir dessen bewusst sein, wenn dir bei LinkedIn ein paar hundert oder ein paar tausend Menschen folgen, dann ist das, was du sagst, aus deren Sicht halt irgendwie auch schon relevant. Ja, und dann darfst du auch nicht plötzlich anfangen, irgendwelchen Mist zu erzählen. Und das ist das, was mir bei Instagram tatsächlich auch auf den Zeiger geht. Dieser mangelnde Schutz. Ja, du hast dann irgendwelche Finfluencer, die in Dubai leben und sagen, hier, komm in die Gruppe und ich habe hier einen geilen Tipp für euch und so bin ich reich geworden, das könnt ihr auch. Oder irgendwelche Systemvertriebler, die dann irgendeinem Schneeballprinzip unterlegen sind und das an dich weitergeben wollen. Da bist du halt voll angreifbar.
Ja.
Ja, und diese Leute kennen auch offenbar keine Moral und nutzen das brutal aus. Und unsere Branche ist ja ohnehin anfällig für sowas, weil wir natürlich besonders kapitalintensiv sind. Wir haben auch sehr viele Glücksritter in unseren Reihen, die natürlich auch dazu geführt haben, dass unsere Reputation als Branche insgesamt total schlecht ist.
Wir haben ja auch recht, das sagen wir immer, recht niedrige Eintrittsbarrieren an der einen oder anderen Stelle,
beziehungsweise
gar keine. Ne? Also jeder darf sich auch mal schnell Immobilienprofi nennen.
Es gibt ja auch keinen Sachkundenachweis, keinen Fachkundenachweis.
Ja.
Makler kann heute jeder werden.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wir haben eine neue Kollegin bei uns im Haus, die war vorher Maklerin, ist jetzt Sachverständige. Die sagte schon, das ist so krass, wie anders du angeguckt wirst.
Ja, das stimmt
so,
allerdings.
Und das denke ich, es ist immer schon tatsächlich noch ein bisschen was anders, wie du in der Immobilienbranche unterwegs bist. Und ich denke, als Banker oder als Makler oder Maklerin hast es halt schwer oder schwerer, als wenn du Sachverständiger bist.
Ja.
Das Ganze ist dann aber auch hinten raus ein Thema. Und wir haben neulich ein Seminar veranstaltet, erfolgreich argumentieren und Manipulation abwenden, weil wir gesagt haben, was Gutachten schreiben ist das eine. Was dann aber noch relevant ist, ist, dass du nachher dieses Gutachten auch verteidigen musst, dass du auch dazu stehen musst. Und das empfinden ganz viele als unangenehm. Und ich persönlich empfinde das immer auch als Bestätigung von meinem Job. Wenn ich bei Gericht bin und ich darf dann dem Richter, der Richterin und den Anwälten erzählen, wie ich auf diesen Wert gekommen bin und warum der richtig ist. Und das gibt einem doch ein gutes Gefühl. Ja, und wenn es mal wirklich schlecht läuft und mich wirklich mal jemand auseinandernimmt, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich auch dazu stehen. Ja,
klar.
Okay, was würdet ihr sagen, ziehen wir so als Fazit?
Ich finde Content Rules, und zwar im Hinblick auf Ehrlichkeit, Fachlichkeit und ich finde den Ansatz immer noch sehr gut, den du gesagt hast, Andy. Ich muss ja nicht immer sofort selber einen Post absetzen, muss mir krampfhaft überlegen was, sondern ich kann mir ja wirklich Posts nehmen und
natürlich
dazu wirklich fachlich und...
Also unter anderen Beiträgen kommentieren ist ein Win-Win-Geschäft. Du kriegst deine Reichweite, die Person kriegt eine höhere Reichweite, weil der Algorithmus dich höher rankt in dem Moment, in dem darauf reagiert wird. Engagement Rate ist ein riesiges Thema bei LinkedIn. Und im Zweifel kriegst du neue Geschäftskontakte.
Ja.
Die Person findet das auch nett, wenn du unter ihrem Kommentar was postest.
Das muss man ja auch sagen. LinkedIn ist ein super B2B. Und das ist ja
absolut
für unsere Branche essentiell.
Aber ich würde auch bei LinkedIn nicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird. Also man sollte sich nicht zu jedem Kram äußern, sondern sich schon auf die Sachen konzentrieren, bei denen man das Gefühl hat, dass man Experte sei.
Ja.
Qua Beruf oder auch qua Berufung kann ja auch sein. Es gibt ja schon diverse Leute, die einfach alles kommentieren und achtet ein bisschen darauf, bei LinkedIn nicht jeden Tag 5 Beiträge posten, das findet der Algorithmus auch nicht gut. Also da ist eher Masse statt Klasse, eher Klasse statt Masse, so rum. Das findet LinkedIn besser als zum Beispiel Instagram, wo du ja eigentlich 30 Stories pro Tag machen solltest, damit du irgendwie halbwegs gut wahrgenommen wirst. Was eine andere Sache ist, die mir vielleicht wichtig ist, die man viel stärker betonen sollte. Es gibt bei LinkedIn viele Stärken, aber es gibt eine große Schwäche. Die betrifft 50% unserer Menschen. Es gibt Studien darüber, dass Beiträge von Frauen bei LinkedIn, insbesondere in der Immobilienwirtschaft, nicht so stark wahrgenommen werden wie von Männern.
Mhm.
Das bedeutet, es gibt einen Wahrnehmungsverlust von Frauen. Und zwar nur, weil sie Frauen sind. Männer reagieren traditionell eher auf Beiträge von Männern.
Mhm.
Frauen reagieren auch auf Beiträge von Männern und auf Frauenbeiträge. Da fehlt also was.
Ja.
Wir sollten uns also, insbesondere wir zwei, Patrick, sollten uns immer mal auch bemühen, ganz bewusst auf Inhalte von Frauen zu setzen. um allein schon diesem Trend entgegenzuwirken. Mhm. Das ist ja schon merkwürdig, dass dieses, ja. Aber im Endeffekt ist dieses Netzwerk natürlich auch so ein Abbild unserer Branche bzw. unserer Geschäftswelt. Ja. Und da ist es nun mal so.
Ja,
aber gerade in unserer Branche. Ich habe mir angewöhnt, ich hoffe, ich habe das vorher schon intuitiv gemacht, das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mir angewöhnt, da eine gewisse Parität zu setzen oder vielleicht auch an einigen Stellen gezielter auf Beiträge auch von jungen Frauen zu setzen. Ja? Die bei LinkedIn, die kostet das viel mehr Mühe, als wenn ich jetzt da ein Posting absetze und vor allem viel mehr Mut.
Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, das finde ich, macht ihr ganz, ganz toll. Ich hatte mich auch mal mit den MATs beschäftigt neulich, als ich den Post von der Anne Tischer gesehen habe. Und ich finde es großartig, dass ihr sowas in die Welt gesetzt habt. Und dann quasi diesen jungen Leuten, die auch, das muss man ja auch sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht immer aus einer ganz großartigen akademischen Vorlaufbahn kommen. Ja, weil es gibt ja auch durchaus Leute, die, ich sag mal, sich vielleicht für Teilbranchen engagieren, die nicht so populär und bekannt sind. Und die bekommen dadurch auch einen kleinen Boost. Das finde ich ziemlich cool. Gerade auch den Leuten unter 30.
Absolut. Also mit dem Mad Award, da durfte ich nur in die Jury, den habe ich nie mit initiiert. Okay. Leider. Hätte ich im Nachhinein natürlich gerne gemacht, ja, wie so einiges anderes. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Netzwerk. Wann bist du 30, Anne?
In 2 Jahren. Meinst du, ich habe Chancen?
Auf jeden Fall solltest du dich bewerben.
Oh.
Im November geht es da wieder los, glaube ich. Ich kann dir auch ein Zeichen geben.
Super gern, tatsächlich. Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe das gesehen, habe so ein bisschen überlegt, wie springe ich über die, ja. Weil ich hatte ja auch mit der Anne Tischer schon mal Kontakt. Ich finde das ja, also Frauen in Führung finde ich ohne jetzt Werbung machen zu wollen,
kannst du aber.
ganz wichtiges Thema, auch mit der Christina Gebler, mit der wir da zu tun hatten, weil also ich bin ja auch schon dankbar, dass es so wie euch Männer gibt, die sich dieser Aufgabe auch ein bisschen annehmen und sagen, okay, nein, das, wie soll ich denn sagen, wenn man es vielleicht nicht aktiv macht, ne, mit gewissen Rolle der Gleichberechtigung beitragen, aber wenn es jemanden gibt, der dem Ganzen wirklich dann nochmal diese Bühne bietet, weil tatsächlich, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, vornehmlich mit Kollegen, dann ist ganz häufig noch diese Meinung, naja, Frauen, ne? Also kann mir doch keiner erzählen, dass die dann ein deutlich größeres Problem haben. Aber es ist so,
finde ich. Ich erinnere das. Wir hatten Ende letzten Jahres eine Open-Podcast-Folge. Und da ging es darum, auch so ein bisschen um dieses ganze Geschlechterthema. Und total interessant, Katharina Schlimmer war es, die dann sagte, das ist so krass, dir wird als Frau einfach, wenn du zum Beispiel in die Babypause gehst, abgesprochen, dass du während der Babypause dein gesamtes Fachwissen verlierst und so. Ja. Und die nochmal dafür geworben hat, auch dass es dieser Job gerade total familienfreundlich ist, weil du ihn einfach immer ausüben kannst.
Klar.
Aber darf ich dazu noch was sagen? Ich finde es zum Beispiel auch wieder nicht richtig, immer zu sagen, weil der Job familienfreundlich ist, ist er was für eine Frau.
Sondern eigentlich eher
zu sagen, es ist für alle cool, weil er familienfreundlich ist. Aber liebe Frauen, lasst euch nicht davon abschrecken, dass der Durchschnittssachverständige statistischer Wesen männlich ist. Sondern als ich damals den Job aufgegriffen habe, war ich 25 und eine Frau. Bedeutet, ich war in der Statistik irgendwo ganz unten im roten Bereich. Und gerade deswegen habe ich es gemacht, bin ich ehrlich. Also weil ich gesagt habe, das muss ich jetzt herausfinden, warum das nur Männer können, die über 55 sind. Turns out, die haben mir sehr viel voraus, aber ich glaube, ich komme nur mal vielleicht.
Ich denke, du kommst ganz gut rein.
Cool, ihr Lieben. Andy, wir schließen immer ab mit so einer kleinen Anekdote aus deinem Berufsalltag. Ich wollte ja sagen, aus deinem Alltag als Sachverständiger, aber den müssen wir uns jetzt errichten. Deswegen magst du vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen und dann danken wir dir ganz dafür deine Zeit.
Was sollte die Anekdote
denn? Was Verrücktes, was dir passiert ist?
Irgendwas Verrücktes, was mir passiert ist.
Möglich so, dass es nicht anderen Menschen zuzuordnen ist.
Ja, genau, das überlege ich gerade. Also mir sind schon viele verrückte Dinge passiert. Was kann ich denn da jetzt mal rausgreifen? Es gibt ja auch so ein paar verrückte Messen. Ihr kennt ja die MIPIM wahrscheinlich, die in Cannes stattfindet und so. Da gab es unter anderem, das ist eine Anekdote, die ist Gott sei Dank mir nicht passiert, aber einem österreichischen Immobilieninvestor, den man aber jetzt nicht näher benennen sollte, der war mit seiner Yacht da und die Cannes, also die Immobilienmesse in Cannes, findet ja im Palais de Festival statt. Das ist direkt am Yachthafen. Das ist auch da, wo diese goldene diese goldene Palme von Cannes verliehen wird, der Filmpreis. Und diese Yacht, die er hatte, war so obszön groß und hatte so viel Tiefgang, dass sie nicht in den Yachthafen kam. Was dazu geführt hat, dass seine Gesprächspartnerinnen und Partner, vermutlich eher Gesprächspartner, mit einem Beiboot dann vom Yachthafen dahin gefahren sind. Und das fand ich so absurd. Und damals hatte ich auch schon gedacht, da war ich noch beim Verband, Verbandskommunikation betrieben, diese Branche kann kaum stehen vor Geld, muss aber trotzdem nach außen tragen, dass sie bezahlbaren Wohnraum schafft und Co. Das ist halt ein super Spannungsbogen, ja, in dem wir uns bewegen. Und der Typ war natürlich alles andere als seriös. Ja. Das hat sich heute, wissen das alle. Damals war das schon klar und trotzdem haben leider überraschend viele Leute mit denen Geschäfte gemacht.
Spannend. Also tatsächlich nochmal neben einer Anekdote nochmal so ein kleiner moralischer Index tatsächlich.
Genau. Mega cool. Ich kann ja auch mal erzählen, weiß ich nicht, wie ich mich bei Veranstaltungen daneben benommen habe. Aber das machen wir bei einem anderen.
Ich würde sagen, Podcast. Das legen wir heute sogar vor.
Das seht ihr ja heute Abend, genau.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, gerne. Geht in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Lasst es krachen.
Ciao. Gut, ciao.
Euer ImmoMag2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Im Februar verzeichnete das Bauhauptgewerbe einen Rückgang der Aufträge, nachdem Anfang des Jahres noch ein Anstieg zu beobachten war. Besonders im Tiefbau gingen die Bestellungen stark zurück, während der Wohnungsbau mit einem Plus von 20% positiv hervortrat, jedoch von einem niedrigen Ausgangsniveau. Politische Unsicherheiten und die vorläufige Haushaltsführung bremsen derzeit neue Projekte, besonders im öffentlichen Bau. Verbände warnen, dass ein verspäteter Bundeshaushalt die Bauwirtschaft weiter belasten könnte. Jetzt müsse sich zeigen, ob die politischen Versprechungen zur Stärkung des Wohnungsbaus auch in Taten umgesetzt werden. Das war euer ImmoMag2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz – wertvoll wachsen.